Ja, dann herzlich willkommen zur guten Runde, dem freien Meinungspodcast zur Digitalisierung an Schulen. Herzlich willkommen. Heute wieder mit Arne und mir. Wir sind ja jetzt zu zweit seit neuestem. Irgendwann werden wir auch wieder
zu dritt sein
oder zumindest mehrere verschiedene Gäste einladen. Genau.
Und dann aktuell sind nur wir zwei.
Wir zwei und beglücken euch. Schön, dass ihr wieder vorbeihört. Und wir wollten uns heute so ein bisschen mal mit dem Thema Digitalisierung an Schulen beschäftigen und das zurückholen.
Die Sinnhaftigkeit der Summe. Tatsächlich steht sie ja gerade wieder in Frage.
Genau, ganz aktuell in den Medien ist ja gerade Schweden. Und ja, wollen wir mal gucken, was wir dazu beitragen können oder auch nicht und was wir für Meinungen dazu haben. Also wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und ja, dann fangen wir direkt an.
Vielleicht sollten wir erstmal erzählen, was gerade in Schweden los ist.
Ja, genau.
Es geht durch die Presse, zumindest durch die deutsche Presse, dass Schweden die Digitalisierung zurückschraubt. Willkommen der Bücher. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir packen die Tablets und iPads und wie sie alle heißen, zur Seite.
Genau, und dann wird es noch schön dramatisiert dargestellt, genau. Von wegen, dass die Schüler ja, glaube ich, nie ein Buch in der Hand hatten und jetzt wie toll das wäre, ein Buch mal wieder in die Hand zu nehmen. Also alles schön dramatisiert und hochgespielt. Und genau, wir gucken uns ein bisschen an, was steckt dahinter eigentlich, was ist da wirklich die Aussage dahinter auch gewesen und was heißt das eigentlich auch für Schweden, dass sie zurückrudern? Rudern die wirklich vollständig zurück? Ist es nur ein Teil zurückrudern und verschiedene Bereiche vielleicht auch nur? Und was können wir daraus vielleicht lernen für unsere Schule?
Ja.
Und da geht so der Standpunkt zumindest, den wir jetzt heute haben. Ne?
Genau, das ist erstmal spannend, dass es überhaupt durch die Medien geht, mal wieder. Sind natürlich verschiedene Protagonisten in Deutschland ja auch bekannt, dafür, die das gerne aufnehmen. Aber dass in Schweden erst einmal ja es für die Grundschulen gilt und nicht für alle Schulen, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Und dann halt auch, dass an den Grundschulen sehr stark an die iPads geglaubt wurde, und die Sinnhaftigkeit der iPads. Und das haben wir ja schon aus unseren Erfahrungen auch frühzeitig schon gesagt, das ist eher nichts, wo wir Sinn hintersehen, sondern wir wollen einfach, dass Papier und Stift erstmal zum Erlernen von Schrift benutzt werden kann.
Was das Interessante ist, sind die tatsächlich die Aussagen, die Sie jetzt treffen, dass Sie jetzt festgestellt haben, dass die Lernkompetenz an sich stark abgenommen hat. Sie gehen da vor allem auf die Mathematik, aber auch auf die Lesekompetenzen ein. Und ja, im Endeffekt, also wenn man sich so Zitate mal anhört von Schülern auch dort, die jetzt da interviewt wurden, die dann sagen, ja, ist schon was anderes jetzt so ein Buch, weil vorher hat mir der Computer das vorgelesen, was ich machen soll. Dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, dass die Lesekompetenz im Endeffekt schlechter wird. Auf der anderen Seite ist die Grundlage so ein bisschen auch die PISA-Studie, die letzte. Weswegen die sich jetzt so ein bisschen erschrocken haben, weil die im Vergleich zu 2016, also jetzt 16 war es, glaube ich, also ungefähr 7 Jahre später, eine Abnahme von 16 Punkten festgestellt haben. Was bei Schweden immer noch bedeutet, dass die auf Platz 6 oder Platz 7 sind.
Ja, vorher noch weiter oben waren.
Während Österreich ja auch in diesem Bereich, also in diesen 7 Jahren, auch einen Abstieg von 11.
Ja, PISA-Punkten ja hatten wir in
Deutschland, glaube ich, auch. Genau, wir sind alle aufgrund von Corona und so weiter.
Richtig, genau. Also da gibt es sicherlich verschiedene Faktoren. Es ist immer sehr einfach gesprungen, glaube ich, wenn einen sich da raussucht. Und dennoch macht das ja Sinn, durchaus nochmal darüber nachzudenken, inwiefern das Sinn macht, inwiefern das die Folgen, die ja nun da sind, das ist, wenn ich neues Werkzeug benutze, hat es Folgen. Und erinnere dich, wir hatten ja auch schon Veranstaltungen, wo es hieß, die Sprachsteuerung, die KI ist heute so gut, da die lesen ihnen die Texte vor, auch auf fremden Sprachen. Da stellt sich dann aber die Frage, inwiefern, wenn ich jetzt in Deutschland unterrichte und in möchte ich auch, dass die Kinder am Ende ja Deutsch lernen. Das heißt, wie sinnvoll ist es dann, wenn die Kinder in einer anderen Sprache die Texte vorgelesen bekommen, was technisch möglich ist?
Ja, richtig, genau. Und immer auch besser wird, ne?
Ja.
Und für uns Lehrer ja dementsprechend auch einfacher wird, tatsächlich Aufgabenstellungen in verschiedenen Sprachen anzufertigen. Das ist durch die KI ein Kinderspiel geworden.
Ja.
Aber wie du sagtest, wo es, also ist die Sinnhaftigkeit vollständig gegeben. Ich meine, auf der einen Seite hilft man gerade Schülern, die gerade neu nach Deutschland gekommen sind, so zumindest mathematische Aufgaben oder Erdkundeaufgaben oder wie auch immer zu lösen. Auf der anderen Seite übt man die Sprache nur durch Baden in der Sprache und durch Sprechen der Sprache.
Ja. Ja,
wir gehen ja nicht umsonst auch ins Ausland, um die Sprache zu lernen. Und wir sind nun mal eben auch an deutschen Schulen und wir haben viele deutsche Betriebe und die müssen später nicht nur Englisch können, sondern eben teilweise auch einfach Deutsch können.
Ja.
Und nicht jeder Schüler von uns, gerade weil wir eine Gesamtschule sind, wird später auf eine große, keine Ahnung, zu Merck, Zeiss oder wie die alle großen Firmen heißen gehen, sondern eventuell auch eine Ausbildung machen. Und bei einer Ausbildung heißt es nicht unbedingt, dass auch die Amtssprache Englisch sein kann, ja? Sondern ich habe immer noch Meister.
Gut, aber auch bei den großen Betrieben ist es erstmal so, dass häufig dann doch Deutsch noch die Hauptkommunikationssprache ist, weil die Kolleginnen und Kollegen ja auch die Sprache sprechen. Also das ist dann deswegen, man kommt da nicht ganz raus. Und dass die Lesekompetenz nachlässt, wenn ich nicht lese.
Ja.
Das ist auch logisch. Und klar kann mir Google und wie sie alle heißen, den Kram vorlesen.
Ja.
Das klingt ja inzwischen sogar auch noch annehmbar bis gut. Aber das Problem ist, dass es tatsächlich einfach den Druck nimmt.
Ja.
Warum muss ich mich damit beschäftigen? Lesen ist keine Kompetenz, die ich sofort habe. Die muss ich üben.
Ja, und vor allem die Leseverständniskompetenz. Ja. Ne? Also es ist was anderes, wenn ich ein Wort lesen kann oder ob ich das Wort auch verstehe, was ich dann gelesen habe. Vor allem, wenn ich selbst gelesen habe. Und das merken wir ja immer mehr. Bei unseren Schülern ja auch. Also, dass die Lesekompetenzen extrem schwach sind, wenn die ankommen. Wir haben ja jetzt auch mit dem Korb angefangen. In den 5. Klassen.
Muss man kurz sagen, ist ein hessisches System zur Feststellung von Kompetenzen. Es ist von mehreren Unis entwickelt worden und vom Land Hessen wird das angeboten.
Das ist eine Qualitäts-App sozusagen,
genau,
um das festzustellen. Und da kam bei vielen, vielen Schülern leider raus, dass die fast analphabetisch lesen. Das heißt, teilweise lesen sie es zwar einigermaßen flüssig, aber wissen dann inhaltsmäßig nicht den Text, also können den Text nicht inhaltsmäßig wiedergeben.
Ja, sie konzentrieren sich, müssen sich ganz stark konzentrieren, dass sie überhaupt den Text laut lesen können und dadurch dann einfach nicht mehr in der Lage sind, den Inhalt wahrzunehmen.
Und das, obwohl wir noch auf Büchern sind.
Genau.
Ne? Und wenn man dann praktisch die noch vereinfachtere Version lang geht und sagt, okay, wir führen iPads ein, wo ihr auch nicht mehr lesen braucht, wo auch viele Multiple-Choice-Fragen vorkommen, wo man einfach die Antworten raten kann, dann ist klar, dass irgendwo eine Lernkompetenz auf der Strecke bleiben muss. Ne?
Ja, und da ist dann auch wirklich die Frage, und das ist, glaube ich, in Schweden zumindest so von außen betrachtet, sehr, sehr stark forciert worden, dieses Umschwenken auf die Digitalisierung, auf die vollständige Digitalisierung. Und da sehe ich halt wirklich, das ist wie immer, wenn es extrem wird. Und wenn ich Bücher aus der Schule bringe, ist es für mich extrem, weil ich glaube, es ist einfach sinnvoll, Bücher zu haben, Bücher mal drin rumzublättern, auch einen Atlas mal in der Hand zu haben und wirklich mit Stift und Papier zu schreiben, auch wenn das auf dem iPad auch geht oder auf den Tablets. Aber es ist einfach ein anderes Gefühl, das ist eine andere Haptik und es ist ein anderes Bild, was am Ende in dem steht. Wie oft haben wir das, wenn wir die Handschriften uns angucken, viele Schüler können nicht mehr auf eine Linie schreiben, sondern schreiben dann über 3-4 Linien. Und ich bin der Letzte, der sich darüber beschweren soll. Ich habe auch eine sehr schlechte Handschrift. Aber es ist halt einfach, der Computer ist in der Lage, inzwischen relativ gut schlechte Handschriften in Druckbuchstaben umzusetzen. Damit brauchen wir aber auch eigentlich keine Mühe mehr geben, weil der Computer weiß, wohin ich will. Und dokumentierte mir das in etwas Lesbares.
Was auch festzustellen ist, oder dort festzustellen war wohl, ist, dass sie gesagt haben, naja, ein Smartphone ist ganz klar, dass die Grundschulkinder auch schon Smartphones alle hatten. Also durchgängig ab dem 3. Schuljahr hatten die Kinder Smartphones. Und was sie festgestellt haben, ist, dass vor allem auch die Groß- und Kleinschreibung darunter leidet. Und das sehen wir ja bei, also selbst bei unseren Kindern oder auch bei unseren Schülern letztendlich, dadurch, dass die in den WhatsApp-Gruppen und auf Instagram und Snapchat und überall unterwegs sind, dort ist Groß- und Kleinschreibung völlig egal.
Ja, aber ich glaube auch, wir Erwachsenen, ganz ehrlich, ja. wir sind da ja bei WhatsApp und Co. ja auch. Und also
Zeichensetzung
und Groß- und Kleinschreibung ist es da eher
hinten dran.
Richtig.
Ja. Da geht es dann um den Inhalt.
Ja. Ne, und wir können es ja, wir haben es ja schon gelernt, das heißt, wir können auch wirklich mehr den Inhalt,
sollten's können, ja.
Genau, oder sollten es können, und dann, wenn es aber dann um den Inhalt bei den Kleinen geht, ist dann halt auch nochmal die Frage. Ne?
Ja, genau, das ist, genau, ich glaube, das ist für mich einer der Kernpunkte, muss ich überlegen, wann man wie viel einführt.
Und wofür man wirklich das digitale Medium dann ja. einsetzen sollte. Und zwar so das digitale Medium, dass es auch einen Mehrwert hat. Weil um es einfach nur als Heftersatz zu nutzen, dann ist, wie du immer sagst, es ist eine Substitution. Und damit habe ich einfach nur ein Heft durch ein elektrisches Heft ersetzt und habe damit keinen Mehrwert.
Genau.
Im schlimmsten Falle kann ich da noch reinreden und das Heft schreibt dann das für mich auf oder wie auch immer, wenn ich ein Diktiergerät benutze. Und dann verlerne ich sogar noch meine Schrift, die ich gerade erst gelernt habe. Vor allem, wenn ich ein ganz junger Schüler bin, der eben noch nicht viel geschrieben hat in seinem Leben. Sollte man dann eben gucken, glaube auch nicht, sie werden es auch nicht, aber es ist die komplette Verbannung von digitalen Medien. Was sie aber tatsächlich forcieren wollen, soweit zumindest im Moment in den Medien rund geht, was ich in den Online-Zeitungen jetzt gelesen habe, ist ein Verbot tatsächlich für Grundschulen. Und das ist in Schweden noch krasser ist bei uns umzusetzen, weil die ja, wie wir auch, aber mehr noch, wie wir Privatschulen und staatliche Schulen haben und dann sich tatsächlich alle daran halten müssen, weil es dann als Gesetz verabschiedet werden soll, sodass sie dann wenig Spielraum haben, in den Grundschulen wirklich mit digitalen Medien zu arbeiten.
Ein generelles Verbot halte ich auch da wieder für zu extrem.
Glaube ich auch.
Weil ich habe es jetzt bei mir auch in der Familie, dass auch die jungen Kinder und auch im Bekanntenkreis, die jungen Kinder werden dann laufen mit Smartwatches durch die Gegend und sowas. Ob man das sinnvoll findet oder nicht, will ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist einfach da. Das ist so tief in dem System drin und sind ja die Eltern, die das dann oder die Verwandten oder was, die sowas dann den Kindern schenken. Das heißt aber auch, dass sich die Eltern und die Erwachsenen sich damit beschäftigen und der Meinung sind, dass anscheinend das Kind damit was anfangen kann.
Ja. Und wenn man sich dann so die Wissenschaft anguckt, dann gibt es in beide Richtungen Paper, die man lesen kann. Auf der einen Seite sagt die Hirnforschung, die Kinder möglichst lange von den digitalen Medien fernhalten, vor allem in den jungen Jahren bis zum Alter von 12, 13, also im Bereich der Grundschule eben. Und dann gibt es wiederum Forschungen, die sagen, ah ja, Digitalisierung muss sein, wir schreiten immer weiter voran und wir müssen so früh wie möglich die Kinder an die Geräte gewöhnen und so weiter und so fort, wo es natürlich keinen klaren, eindeutigen Weg, das ist jetzt das Richtige letztendlich gibt. Aber wenn man sich die Hirnforschung anguckt, dann muss man doch irgendwie zumindest das einschränken, würde ich sagen. Also dass man sagt, okay, eine gewisse Zeit vom Bildschirm, wenn es nicht anders umsetzbar ist, weil es durch diese App oder durch, keine Ahnung, diese Darstellung, VR-Brille oder wie auch immer, sich besonders eignet, sich da in diesem Museum zu bewegen oder wie auch immer. Ja, aber dann eben nicht so viel. Also ein gutes Beispiel war auch, führen die Geräte ein oder wollen Laptops jetzt in eine Digitalexperten-AG programmieren, C++ programmieren machen wir im Moment. Der eine macht seinen Laptop an und ein Laptop geht halt einfach in den Update-Modus. Ja, und er kann halt nicht im Endeffekt die ganze Stunde lang nicht programmieren.
Ja.
Ja, und zu zweit an einem gesessen, dann programmiert der andere schaut wieder zu, wo ist dann der Mehrwert für den anderen? Mhm. Und ob es dann nicht sinnvoller ist, dann tatsächlich doch das Blatt Papier zu nehmen und erstmal auf Papier zu programmieren.
Was ja auch geht, genau.
Sogar noch viel eher hängen bleibt, weil einfach mehr Interaktion stattfinden muss. Mhm. Ja, es ist die Führung des Stiftes, es ist dieses Überlegen, es ist dieses auf dem Papier bewegen und so weiter. Und dann hat man nämlich auch schon wieder die schlauen Kinder, die dann zu ChatGPT gegangen sind und gesagt haben, ChatGPT, programmiert ihr das? Ja, und dann einfach ein Copy-Paste. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, schön, dass ihr das Programm habt. Jetzt schreibt mal das Programm um.
Ja.
Ich wusste mal, ChatGPT wird da eigentlich ausgespuckt. Mhm. Hat, ne? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wir brauchen erstmal eine gewisse Grundlage und wir brauchen, und die sollte gelegt werden, meiner Meinung nach, durch Analoges auch. Also wir müssen schreiben können, wir müssen lesen können und wir müssen auch rechnen können. Wir haben viele, wenn wir uns vor allem die digitalen Mathe-Apps angucken, dann basieren die viel zu häufig auf Multiple-Choice-Fragen. Mhm. Und das können die Schüler raten. Und man hat schon herausgefunden, dass ein Schimpanse, der nichts weiß, bei Multiple-Choice-Tests besser abschneidet als ein Mensch, der ein bisschen was weiß. Ja, da gibt's genug Forschung dafür. Und die Kinder sind diese Schimpansen, die nichts wissen am Anfang noch. Ja, und dann raten die sehr, sehr gut, kriegen sehr, sehr viele Punkte und kriegen so das Gefühl, dass sie es verstanden haben.
Und wir Lehrer ja auch.
Und wir Lehrer auch. Und wir werten es aus, genau, und sehen,
das passt. Super, dann können wir ja auch weitergehen. Und am Ende steht dann, warte mal, was ist denn jetzt passiert? Und das ist, glaube ich, ähnlich haben wir das ja mit der KI, was ja auch schon seit einem guten Jahr jetzt praktisch jedes Programm, jedes Auto, jedes Handy, fehlt noch die Zahnbürste, die mit KI ausgestattet ist.
Gibt's doch schon, wir werben die doch, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, es gibt ja die zwei großen Firmen.
Ja.
Und ich glaube, die eine von beiden hat schon gesagt, dass die durch KI ein besseres
Putzergebnis
erreichen.
Richtig. Okay, gut, werde ich jetzt okay. Alleine das sind so diese Säue, die durchs Dorf getrieben werden, so will ich es mal plakativ nennen. Ohne den Mehrwert, weil du hast das Beispiel mit dem Museum genannt. Das ist ein Mehrwert. Das ist natürlich näher dran, anfassbarer, wenn ich mit der 3D-Brille durch um ein Gemälde drumherum gelaufen kann, dann oder beziehungsweise um eine Statue drumherum laufen kann. Also wenn ich das einfach mit einem Foto auf einem Buch habe. Und was ja noch, und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme, ist einfach mal ganz ehrlich, die Schulbücher, bis die wirklich in den Schulen angekommen sind, ist der Inhalt oft schon mehrere Jahre alt.
Aber fällt mir gerade so ein, perfekt, kam nämlich heute unsere Tochter nach Hause.
Ja.
Ist Sport ausgefallen. Mama, Matthias, wir haben heute was Tolles Neues gelernt über Planeten. Sag ich, ach ja, was denn? Ja, weiß ich nicht. Sag ich, wie weißt du nicht? Ja, haben wir gelernt. Sag ich, ja, anscheinend nicht. Was weißt du denn jetzt über Planeten? Ja, nichts. Sag ich, wie? Ja, wir haben da uns sowas angeguckt und dann konnten wir uns sogar die Sonne angucken. So, was ist hängen geblieben?
Ja.
Und die sind nur digital unterwegs gewesen tatsächlich. Okay. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat sie auch tatsächlich eine VR-Brille aufgehabt, wo sie dann zur Sonne reisen konnten. Aber die haben es nicht weiter aufgearbeitet. Und das ist eben dieses Problem, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben den Mehrwert vom Museumsgang zum Beispiel, ja und nein, weil im nächsten Moment, es war zwar ein tolles Erlebnis, aber was ist hängen geblieben? Mhm. Das Gefühl des tollen Erlebnisses, sie ist nach Hause gekommen, Erlebnis war toll. Sie sagt, boah, ich konnte die Sonne von nahem sehen. Also aber ich habe sie gefragt, wie sieht denn die Sonne aus? Das konnte sie mir nicht beantworten.
Mhm.
Und warum nicht? Weil einfach nicht weiter damit gearbeitet wurde.
Genau.
Und das ist das große Problem, mit dem wir uns, wir denken, nur weil wir jetzt neue Technologie haben, reicht es, diese Technologie anzuwenden.
Mhm.
Oft. Ja, das ist wie damals das Telekolleg. Wir setzen einfach Kinder vor das Telekolleg, die werden schon schlau, um dann festzustellen, das ist gar nicht der Fall.
Gucken sich dann an, diese Grafik, das erinnere ich mich noch als Kind. Langweilig.
Genau.
Und aber das ist, glaube ich, genau das Kernproblem, dass nicht nur Kinder werden dadurch abgelenkt. Und wenn man das nicht ganz genau vorbereitet und überlegt, warum benutze ich das jetzt? Nehmen wir das Planeten, also Universum, gibt es ganz tolle Apps. Mhm. Aber der Inhalt, der danach kommt, ist dann das. Und diese Lücke ist halt extrem groß.
Entweder und vielleicht auch die Motivation am Anfang. Genau. Ne? Warum gucken wir uns das überhaupt an?
Richtig.
Weil für die war es erstmal, oh nee, wir haben keinen Sport. Und dann, ja gut, wir gucken uns Planeten an. Was bei Kindern immer schon allein schon motivierend genug richtig wahrscheinlich ist.
Ja. In dem Alter auf jeden Fall. Und dann kommt ja aber noch, aber es bleibt, wie du schon sagtest, es bleibt nichts hängen.
Leider gar nichts.
In Kombination, wenn du das dann tatsächlich sagst, okay, so, also wir haben jetzt, jeder von euch nimmt jetzt einen Planeten. Mhm. Und sucht da mal die Sachen raus, was findet ihr raus?
Und wenn es nur die Farbe ist, genau, oder die Form oder die Größe oder genau die Beschaffenheit oder wie auch immer. Oder versucht den mal abzumalen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja? Nimm dir einen Bleistift, nimm dir ein Stück Papier, mal den mal ab. Was siehst du in dem Moment? Ja. Und oder beschreibe. Oder
stell dir mal vor, was wäre eigentlich, wenn, oder wie lang müssten wir reisen, wenn, oder wie auch immer.
Genau.
Also das hatte da anscheinend einfach gefehlt, weil es ist wirklich leider nichts hängen geblieben, was mich als Physiker extrem traurig gemacht hat, weil ich gedacht, nein.
Ja, aber das ist, ich glaube wirklich, das ist ein Riesending, weil das machen wir Lehrer ja nicht, weil wir denken, aber wir haben jetzt Bock da drauf, diese Technik. Das unterstelle ich jetzt keinem.
Nee,
aber
das glaube ich auch nicht.
Aber es ist halt verdammt schwierig und man muss sich wirklich genau überlegen, wann macht es Sinn? Mhm. Setze ich die 3D-Brille zu Anfang der Einheit ein, damit die Kinder dann sagen, boah, super Thema, finde ich toll. Setze ich es zum Ende ein, wo dann auch tatsächlich die, das, was sie sehen, vielleicht verbinden können mit dem, was sie vorher erarbeitet haben. Setze ich es zweimal ein, wo wir dann oft feststellen, oder zumindest, oder anders, ich habe es dann oft festgestellt, dass es dann, ja, das ist ja die gleiche App, die haben wir ja schon mal geguckt.
Weil das ist eine schnelle Langweiligkeit.
Genau, ein, ja, genau, weil die meisten, also jetzt auch bei den Planeten-Apps ist es ja auch so, ich gucke mir einfach den Planet an. Das ist einmal total spannend und toll und ich sehe etwas, aber dann, wo ist der Mehrwert? Was kommt danach? Was ist der Schritt danach? Ich sehe dann, sehe die Oberfläche der Sonne, ich sehe die Oberfläche aus Kilometern Entfernung, was auch immer, Uranus, Mars, wie auch immer, aber ich komme nicht direkt dran.
Ja.
Ich habe nicht den Mehrwert in dem Moment und ich glaube, das ist auch das, wo die Qualität der Apps noch nachgebessert werden kann.
Und
dann muss man auch sagen, die wirklich guten kosten Geld.
Das auch. Und wir haben dann trotzdem das Problem, dass es zwar visuell noch ist, aber sonst nichts.
Ja.
Im besten Fall ist es noch audiovisuell, dass man irgendwie noch einen Ton dazu bekommt. Aber es ist wie der Kollege immer sagt, wenn ich mir Kung Fu Panda angucke, dann kann ich nachher kein Kung Fu.
Ja, richtig.
Genau. Ja, und das ist das genau das Gleiche. Man hat sehr stark den Eindruck, dass man viel gelernt hat, weil es so toll ist, weil es so toll aufbereitet ist, vielleicht noch mit netten Worten, vielleicht so erklärt, dass man es auch verstehen kann. Aber nach einer kurzen Zeit ist das Wissen wieder relativ schnell weg.
Genau.
Ja, weil man eben doch mehr braucht, als sich Dinge anzugucken. Und da müssen wir lernen, und ich erstelle jetzt mal Schweden hin als ein Land, was jetzt schon seit mindestens 6 Jahren daran gearbeitet hat, dass die Lehrkräfte sehr wohl wissen, wie man damit umgeht.
Mhm.
Und trotzdem stellen die diese Defizite fest.
Ja.
Was bedeutet, dass es auf der einen Seite zwar ein Segen sein kann für bestimmte Bereiche, weil wenn man sich die Lehrkräfte jetzt anhört, zumindest das, was zu uns gefiltert durchkommt, ist, dass viele sagen, ja, es gibt Bereiche, wo es sinnvoll ist, es gibt aber auch sehr viele Bereiche, wo es absolut unsinnig war, das so zu benutzen, während anderen es total verteufeln und andere wiederum, wie immer, es komplett in den Himmel heben. Ja, also da gibt es wirklich anscheinend wirklich jede Art von Lehrkraft. Und deswegen, ich denke, dass die Schweden da, weil die schon so lange damit arbeiten, schon einen extremen Wissensvorsprung haben gegenüber von uns. Und dann ist so die Frage, wenn die schon jetzt, nach so einer langen Zeit, obwohl die sich reingearbeitet haben, trotzdem so weit als Defizit gesehen haben, müssen wir extrem aufpassen, dass wir nicht in die gleiche Falle hüpfen.
Ja.
Sondern wir müssen jetzt schon im Vorhinein agieren und vielleicht gucken, was können wir an welcher Stellschraube wie machen, damit wir in die richtige Richtung kommen. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, unsere Welt wird immer digitaler. Ja. Gerade wir als weiterführende Schulen müssen die Schüler an die digitalen Medien gewöhnen. Punkt. Richtig. Es geht gar nicht mehr anders, auch an die KI gewöhnen, weil durch die KI fallen die Bewerbungsgeschichten und so weiter viel schneller und einfacher von der Hand. Wenn sie das nicht benutzen, andere benutzen es, dann fallen sie ins Hintertreffen, was nicht sein darf. Und deswegen führt kein Weg daran vorbei. Mhm. Und deswegen müssen wir uns aber ganz streng oder ganz stark überlegen, wie wollen wir das machen? Wie kriegen wir es besser umgesetzt? Und ja, und wir werden scheitern, machen wir jetzt schon. Wir scheitern ja schon, wir sehen es ja. Und ja, wir müssen aber, nicht nur. Was wir aber zu wenig machen tatsächlich, und das liegt einfach, glaube ich, an diesen, also das, was wir schon gemacht haben mit dem Netzwerken auch.
Ja. Entschuldigung.
Was an so Netzwerktreffen teilweise schon stattfindet, aber es ist immer nur im ganz kurzen und kleinen Rahmen. Und man verabredet sich zwar, aber dann kommt man doch eigentlich weniger zusammen.
Okay.
Und jetzt auch mit Schweden. Warum können wir als Land Deutschland, wir wissen, dass die es seit Jahren tun. Wir wissen, dass wir als Land Deutschland dort auch hin wollen. Warum gibt es da nicht schon viel früher Kooperation?
Ja, wobei ich da, ja, bin ich bei dir. Meine Schwierigkeit ist dann ganz oft, und das ist auch meine Schwierigkeit bei der Art der Diskussion über Sinn und Unsinnigkeiten, es ist mir sehr, sehr, in gerade Deutschland, sehr, sehr kopfgestaltet. Soll heißen, man hat viele Uniprofessoren und Uniprofessorinnen, die dort eine Meinung zu vertreten, sehr prominent vertreten. Aber die Leute, die damit arbeiten, tatsächlich tagtäglich damit arbeiten, sind nicht so prominent vertreten. So will ich das mal formulieren. Und das ist das, was ich muss auch, wenn ich ein Werkzeug konstruiere, muss ich den Anwender fragen, der dieses Werkzeug tagtäglich benutzt und nicht denjenigen, der es designt hat oder verbessern möchte. Und das ist meine Schwierigkeit. Das heißt, es wird dann oft auf Ebenen eine Kooperation gemacht, die eine Uni mit der anderen Uni. Und dann bleibt es auf Uniniveau. Es ist aber nicht die Vergleichbarkeit gegeben. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich vergleiche jetzt die Lehrer, treffen sich mit den Lehrern, ja, genau, und tatsächlich ist ja das ungefiltert miteinander, sondern gefiltert wird durch Bücher, durch einzelne wissenschaftliche Kooperationen. Und am Ende kommt ein Buch raus, eine Veröffentlichung oder irgendwas, und ja, so machen wir das dann.
Die auch wiederum gefiltert ist, weil je nachdem, wo man hin will. Genau. Weil wir müssen wir auch einfach zugeben, wir stecken unheimlich viel Geld im Moment in die Digitalisierung rein. Ja. Und da jetzt auch wieder zurückzurudern, würde wahrscheinlich einen ökonomischen Totalschaden bedeuten. Also wenn ich sehe, wie viele Firmen sich allein jetzt drauf spezialisieren, Digitalität im Wandel sich zu nennen oder Schule muss digitaler werden, irgendwie im Nebensatz mit drin haben, so wie irgendwelche Privatfirmen, ja, die alle davon profitieren, dann wird es schwer sein, dort noch rational zu begründen, was brauchen wir eigentlich wirklich und was brauchen wir nicht. Sondern da geht es wirklich darum, möglichst schnell, möglichst viel Material in die Schule zu bringen.
Ja, das ist dieser Nürnberger Trichter, das Prinzip. Ich klappe die Schule, also das Dach der Schule auf, werfe da einfach Material rein, klappe das. Da kommt schon irgendwas, wird schon kommen. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein riesen Ding ist und auch ökonomisch an der falschen Stelle ist. Denn ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Lehrkräfte, hier ist die nächste Fortbildung, da ist die nächste Fortbildung, guckt euch mal die Software an, guckt euch mal das an, und so weiter. Denn Lehrkräfte sind zum Lehren da. Daher kommt der Name und nicht, sind keine Fortbildungskräfte.
Das sind keine leeren Körper, wo man was reinschüttet, damit es dann funktioniert, sondern Lehrkörper mit H geschrieben.
Ja, genau. Ja, ist gut, es mag auch euch mit Doppel-E geben, aber es ist ganz generell, ist, glaube ich, die Annahme einfach falsch, dass man sagt, ich rette alles durch eine Fortbildung.
Ja, ja.
Das macht es nicht, denn die Anwendung, da sind wir wieder immer vorhin bei der Sprache, beim Lesen dann, nur durchs Anwenden. Und auch nur dann lerne ich, wir haben hier eine Software benutzt, die zur, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil unsere Erfahrung nicht gut war mit der Software, die zur Erstellung ist von dreidimensionalen Objekten, die man dann auf Karten also setzen konnte. Und haben festgestellt, dass die Stadt einfach nicht brauchbar ist. Ja. Also die Positionierung auf der Karte war nicht gegeben, da waren Objekte, die plötzlich 10 Meter hoch waren. An falschen Stellen platziert, das GPS-Signal wurde nicht richtig verarbeitet. Und das führte zu wahnsinniger Frustration bei den Schülern und führte dazu, dass es einfach nicht mehr anwendbar ist.
Okay.
Das war uns bewusst, weil die Software damals, als wir damit angefangen haben, in dem Beta-Stadium war. Aber das Ergebnis war schlecht und wir haben gesagt, wir probieren es mal aus. Nur das Ergebnis war schlecht und einfach nicht zu gebrauchen. Und ich glaube, das ist halt auch das, was jetzt gerade passiert. Es ist Geld da für bestimmte Dinge. Und jeder versucht oder viele versuchen jetzt gerade da Geld irgendwie rauszuziehen. Das sind nicht nur die großen Verlage, die unterwegs sind. Das sind auch viele kleine Firmen, die dann sehr spezialisierte Anwendungsprofile haben und diese aber sehr teuer verkaufen. Und wenn sie die richtige Verbindung haben, dann auch gut platziert verkaufen können. Aber der Mehrwert ist nicht da. Und ich glaube, das haben wir vergessen, diesen Fokus zu setzen.
Ja.
Was ist der Mehrwert? Und vielleicht ist das, ist jetzt eine reine Vermutung, aber vielleicht ist das in Schweden auch einer der Gründe gewesen. Denn der Mehrwert fehlt.
Sehen wir teilweise auch.
Ja. Also,
Wir haben ja jetzt schon zwei Digitalklassen in die 10. Klasse gebracht. Mhm. Eine ist gerade in der 10. Klasse und wir haben festgestellt, dass die beiden Klassen mit einer der schwächsten Klassen am Ende waren, die wir in den Gymnasien hatten im Bereich von Lesen, Verständnis zumindest zum Beispiel. Ich sag mal, Motivationskompetenz, kann man das so sagen. Und Ablenkungspotenzials, Vergrößerung. Also ich meine, die haben dadurch, dass sie in der iPad-Klasse sind, die Möglichkeit, jederzeit ins Internet zu gehen.
Weil wir ja dann auch sagen müssen, die iPads werden nicht zentral über uns gesteuert.
Genau, richtig.
Das muss man einfach ganz klar sagen.
Device.
Das ist ein Bring-Your-Own-Device-System, wo wir aus, und das ist also ein technischer Grund. Ich muss mich in einem Punkt nochmal korrigieren. Wir hatten auch noch eine R-Klasse
Richtig.
Wo aber auch motivatorisch Schwierigkeiten auftraten.
Die ist ja noch da.
Ja, die ist
parallel.
Und da wird dann auch eher damit gearbeitet.
Und ich muss auch sagen, tatsächlich, weil ich und dadurch sich sehr schnell die Lösungen online holen. Die andere Klasse hat diese Möglichkeit nicht. Das heißt, die sind viel öfter, müssen die selber überlegen, bevor die irgendwie
also die Problemorientierung.
Die Problemorientierung, die Problemlösefähigkeit ist in der ohne iPads meiner Meinung nach wesentlich höher.
Ich habe so explizit nachgefragt, weil ich unterrichte ja eine der Klassen in Politik und Wirtschaft. Und da würde ich dir so, da ist meine Wahrnehmung etwas anders. Weil sie, und meine Vermutung da ist einfach, weil sie viel schneller, viel aktuellere Informationen kriegen, als die sie dann auch verarbeiten können. Wir haben diese Habeck-Rede haben wir ganz lange auseinandergenommen, haben uns damit beschäftigt mit Bildern, Grafiken, wie erstelle ich sowas, warum mache ich das, also die ganze Dynamik, das geben die Schulbücher nicht her.
Stimmt.
Und das entwickelte eine Eigendynamik, dass die Schüler von sich aus daran gearbeitet haben.
Ja, klasse. Stimmt, da würde ich sagen, es stimmt, im Bereich Politik. Hätte ich auch gedacht, das stimmt. Da sind die iPad-lose Klasse tatsächlich weniger motiviert, weniger interessiert dran.
Was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass ein Teil der Bücher
extrem veraltet sind. Ne?
Ja, weit veraltet sind und dann halt auch einfach jegliches Beispiel oder die Beispiele, die dann zum Teil durch einfach den Haaren herbeigezogen, diskutieren.
Ja, aber selbst wenn die Kollegen relativ aktuell sind, ist es für sie trotzdem schwerer, sich zu Hause jetzt damit auseinandersetzen, dann eventuell rausschreiben müssen.
Genau.
Das heißt, wenn die sowieso nicht so, Hürde ist wesentlich höher und die anderen können einfach sagen, okay, ich habe schnell gegoogelt, ich habe mir das rausgesucht, finde ich cool, speichere ich mir und kann es dann beim nächsten Mal benutzen.
Und sie sind wie gesagt, sie sind flexibler.
Und sind dadurch flexibler.
Klar. Als wir die Thematik mit den Fake News gemacht haben, konnten wir vor Ort
direkt
sagen, so, sucht mal, was ist eurer Meinung nach eine Fake News? Mhm. Und dann kann man das direkt anwenden. Mhm. Wenn ich das, natürlich kann ich das als Hausaufgabe aufgeben, sag, sucht mal welche raus, schreibt mal die Adresse drauf, wir gucken dann mal gemeinsam dran. Aber das andere ist viel, viel interaktiver, weil es einfach viel, viel schneller ist. Aber das funktioniert, glaube ich, auch nur mit Elterngruppen. Das heißt, die jüngeren Gruppen, das sind Zehntklässler. Wenn ich jetzt das, solche Aufgaben funktionieren in 5, 6, 7 aus meiner Sicht nicht, weil das Ablenkungspotenzial viel zu groß ist und dieser Wow-Faktor. Weil dann ist dieser, das ist dann wie, was du mit deiner Tochter erzählst, ne? Ich habe die Sonne gesehen. Wow. Aber so, und was ist der Inhalt? Was?
Was war eigentlich die Aufgabe?
Komm mal, eine typische Lehrerfrage dann auch. Und was ist jetzt, was hast du jetzt damit gelernt?
Ja, das ist schon gemein. Also unsere Kinder haben schon echt schwer, ne?
Ja.
Wir haben zwei Lehrer noch nicht zu Hause, die haben praktisch nie haben, Ruhe.
Genau, ich wollte gerade sagen, da ist es nie vorbei. Nein, aber das ist, glaube ich, echt ein Faktor, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Die Anwendbarkeit ist ein Punkt, aber auch die Sinnhaftigkeit. Und das ist das. Und eine Firma, die dir etwas verkaufen möchte. Jahre her, da war ich zu einer großen Konferenz in einem im Ausland eingeladen und da stellte dann eine Firma ein digitales Whiteboard vor. Und es war eine riesen Halle mit großer Bühne und dann wurde dieses Ding da groß beworben. Und dann stand irgendwann einer in der Halle auf und fragte, was ist der Mehrwert? Das Ding war gestorben. Weil nachher war dann der Mehrwert, dass ich mit dem Finger auf dieses Whiteboard drücken kann und mit darüber schieben kann und dann klappt das Blatt Papier um. Mit Ton. Das war der Mehrwert. Und dann war die Diskussion, was bringt mir das mehr als ein Buch? Und ich glaube, das ist das. Das ist wie eine, oder auch, ja, und wenn das mein Mehrwert ist, wie gesagt, das ist ja Zehnte her, inzwischen, dann ist das kein Mehrwert. Dann kann ich auch das Buch einfach umklappen lassen und fertig. Und wenn ich dann habe, was Interaktives mit einem digitalen Beispiel, Französische Revolution, wenn ich einen Text dazu habe, den ich mir durchlese, dann auf ein Audiodokument komme, wo dann entweder, was weiß ich, die Marseillaise läuft oder sowas. Das heißt, ich nochmal eine ganz andere Verknüpfung habe. Macht das Sinn?
Ja.
Dann macht es auch, und dann hat es auch einen Mehrwert zu einem Buch. Wenn ich aber nur diese Seite habe, die da plump eingescannt ist, wo dann Lücken sind, die ich dann mit dem Stift ausfülle, dann habe ich keinen Mehrwert.
Ja, stimmt. Ja.
Und dann ist das Stück Papier mit dem Stift, dem Tablet, ja, überlegen. Das glaubt, weil dann ist das Ablenkungspotenzial einfach geringer.
Ich meine, es gibt ja nicht umsonst jetzt inzwischen wieder Firmen, die weg vom iPad suggerieren, ne, dieses, ich will jetzt den Namen auch nicht nennen, weil wir keine Werbung machen wollen, wo es einfach darum geht, dass es digitales Papier ist.
Ja.
Es ist einfach nur digitales Papier, was ich abspeichern kann. Dementsprechend kann ich keine Apps draufladen, ich kann kein Nix, um wieder dorthin zu kommen, wo wir eigentlich früher schon mal waren, nämlich beim konzentrierten Arbeiten.
Genau,
fokussieren und konzentriert. Ja, es gibt genug Forschung in die Richtung, wie groß das Ablenkungspotenzial von einem Smartphone ist, allein wenn es ausgeschaltet neben einem liegt. Ja, allein das sorgt schon dafür, dass meine Konzentrationsfähigkeit extrem nachlässt.
Ich merke das bei mir auch. Ja. Wenn ich eine E-Mail beantworte, auch in meiner Freizeit, bin ich dann immer noch mit dem Kopf, das dauert 5 bis 10 Minuten mindestens, bin ich noch an der E-Mail hinten dran. Und
er wartet vielleicht noch auf eine Antwort oder wie auch immer. Ne?
Genau. Und bei WhatsApp ist es, wie gesagt, das Beispiel haben wir schon häufiger genannt mit den 400, 500 WhatsApp-Nachrichten, die Kinder dann in ein paar Stunden kriegen, was völlig verrückt ist, aber das zeigt eigentlich, welchen Stellenwert dieses Kommunikationsding hat.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was für eine riesen Informationsflut die bewältigen müssen und was für ein Stressfaktor das für die aber auch bedeutet. Also wie oft haben wir Schüler, die sagen, sie konnten nicht schlafen, weil da sind noch Nachrichten gekommen. Oder ich musste unbedingt noch das beantworten. Oder die haben aber doch gefragt, wie das und das war. Mhm. Also die schaffen es selber ganz schwer abzuschalten.
Ja.
Von dem ganzen System. Und das ist keine besonders gute Entwicklung. Was auch wieder dafür plädiert, dass wir es mehr beibringen müssen bei uns in den Schulen. Ne?
Was dann aber auch wieder heißt, dass wir es auch dennoch nutzen.
Genau. Nutzen müssen, um zu zeigen, wie man es richtig nutzt. Auf der anderen Seite ist das mit halt auch Hauptaufgabe der Eltern, der Erziehung. Ne?
Ja.
Da auch irgendwo einen Riegel davor zu schieben.
Ich bin halt Schule abends nicht da, wenn die Kinder ins Bett gehen. Und ich glaube auch, das ist ein Faktor, der unglaublich schwer ist für Eltern. Ich meine, wie oft haben wir die Diskussion, wenn dann die Handys wegen Fehlverhalten eingezogen worden sind. Wir hatten auch den Fall, wenn dann die Polizei das Handy eingezogen hat, dass bei uns angerufen wird, wann denn das Handy wieder zurückkommt, weil einfach der Druck im Elternhaus so hoch ist, also die Kinder den Druck aufs Elternhaus so hoch halten, dass die Eltern einfach dann irgendwann nicht mehr können, so will ich das mal formulieren. Und ich glaube, es ist kein Argument oder beziehungsweise es darf keine Argumentationslinie sein, das wird ja gerne von den Digitalisierungsgegnern so gemacht. Mhm. Naja, wir haben die Informationsflut und so weiter und dann soll die Schule als Ort der Ruhe dienen. Okay. Mhm. Ja gut, Ort der Ruhe ist ein Wald. Mhm. Ort der Ruhe ist, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und irgendwo unterwegs bin und mich mit meinen Freunden... Genau, mich mit meinen Freunden treffe und irgendwas gemeinsam mache, was nicht am Computer ist, nicht am Handy.
Aber nicht die Schule, wo wir auch mit den Medien umgehen lernen müssen.
Genau, weil das ist eine der Aufgaben von Schule.
Richtig. Also ich bin absolut auch da bei Schweden, die zu früh anzufangen, ist kein Weg.
Ja.
Das ist völlig übertrieben. Mhm. Ja, die Schüler, die Kinder, wenn die aus eigener Motivation früh damit anfangen, dann gibt es immerhin den Haushalt, den Elternhaushalt, in vielen Fällen zumindest. Und in den anderen Fällen kommen die, wenn die in die fünfte Klasse kommen, noch früh genug mit den Geschichten.
Und fünfte Klasse heißt für mich dann tatsächlich auch, und da bin ich voll bei dir, als Schule, dass ich denen punktuell Geräte zur Verfügung stelle. Und nicht zu 100%. Habe ich als, ich finde, es gibt ja auch in Deutschland Bundesländer, die alle Schüler damit ausgestattet haben, mit solchen technischen Geräten. Ist okay, ist in Ordnung. Das ist sogar, finde ich, sogar sehr, sehr gut, weil dann auch die Steuerung im Rahmen der Schule liegt, beziehungsweise der Schulinstitution. Das macht für mich mehr Sinn als dieses Bring Your Own Device, wo dann das eine Gerät nicht funktioniert von dem einen Schüler und du dann auch noch der Schüler das aber braucht.
Oder die Schülerin. Genau, in dem Moment und es funktioniert nicht und er kann die ganze Stunde nichts machen.
Genau.
Das ist ja das Beispiel von vorhin. Ne?
Wir forschen dann, warum, mal eben neben dem Unterricht her, denn jetzt gerade dieses Telefon gerade nicht so funktioniert. Halte ich es für sinnvoll, dass man das generell jedem Kind eine Ausstattungslinie gibt, dass man ich gebe auch jedem Kind das gleiche Schulbuch und nicht 10 verschiedene Schulbücher mit verschiedenen Versionen.
Und selbst da kann es dann auch passieren, dass es mal ausfällt und dass man irgendwie doch immer einen Plan B auch hat.
Genau.
Also, dass man niemals das Gerät selbst in Mittel zum Zweck dienen lässt, sondern wirklich sich vorher grundsätzlich Überlegungen machen sollte, wofür nutze ich das Gerät jetzt eigentlich, welchen Mehrwert gewinne ich dann und was passiert eigentlich, kann ich das Gerät zur Not substituieren, falls es mal nicht funktionieren sollte und hat dieser Schüler dann, dessen Gerät substituiert wurde, trotzdem die gleichen Möglichkeiten und wenn nicht, welche Plan Bs habe ich, können zwei Schüler zum Beispiel ins gleiche Gerät gucken oder wie auch immer, weil das sind einfach Fehler, die passieren können und die immer wieder passieren werden, weil es sind digitale Geräte, es sind elektronische Geräte und Elektronik, wissen wir alle, kann ausfallen.
Ja.
Oder es können Updates stattfinden, die vorher nicht geplant waren oder keine Ahnung, der Akku geht plötzlich in Flammen auf, wie auch immer, ja. Also,
gut, und dann zum Unterricht auch.
Genau, dann ist der Unterricht
dann sowieso. Dann ist der Feueralarm los.
Richtig, genau. Aber da müssen wir halt gucken, was tun wir da eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin weiterhin mit dem Unterricht? Ne? Und ja, da müssen wir gucken.
Aber es ist halt spannend, einfach wie auch in der Öffentlichkeit dann doch da auch tatsächlich Meinungsmache gemacht wird. Sowohl bei großen Computermagazinen in die eine Richtung wie in die andere Richtung oder halt dann in den großen öffentlichen rechtlichen Medien, genauso wie in den privaten Medien, in die eine wie in die andere Richtung. Ich habe da schon den persönlichen Eindruck, dass da oft wenig wissenschaftlich argumentiert wird, sondern eher meinungsorientiert.
Ja, ja.
Machen wir zwar jetzt ja auch
gerade. Ja, machen wir auch. Was man aber auch gesehen hat, also genau, als ich jetzt so ein bisschen auch mal im Internet rumgerecherchiert habe zu dem Thema Schweden, ist extrem aufpassen, welche Quellen man tatsächlich findet, weil jetzt sind die ganzen Buchfirmen und Bücherindustrien, die hängen sich da natürlich auf und haben das alle und verteufeln natürlich jetzt die digitalen Medien, weil sie ihre Buchprints wieder in Schwung bringen können damit. Also da muss man extrem aufpassen jetzt, weil es unendlich leicht ist, durch das Internet einfach Meinungen, die man hat, so zu kaschieren, dass es aussieht, als hätte das jemand anders wirklich so gesagt.
Und die Informationsblase wird halt immer dichter und dicker.
Ja.
Und also es ist halt doch sehr, 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 sehr spannend. Und man kann eigentlich nur jedem raten, der sich damit auseinandersetzt, guckt euch auch unterschiedliche Meinungen an, auch wenn es nicht eure sind. Denn nur dann ist tatsächlich ein relativ rundes Bild möglich. Und was spannend war, jetzt gerade beim großen Computermagazin, da in den Foren, wenn man da mal rumsucht, wie doch emotional aufgeladen diese Diskussionen dann doch sind, wo wir eigentlich über den Punkt lange weg sein sollten.
Ja, aber durch die Anonymität kommt man dann, glaube ich, niemals hinweg. Also dadurch, dass Menschen sich anonym fühlen im Internet, wird immer aufgeblasen. Also ich habe das Gefühl, es ist so viel schlechte Meinungsäußerungen im Internet unterwegs aufgrund der Anonymität. Das ist echt unglaublich. Vor allem in Foren verkauft. Nicht unbedingt nur das Verkaufen, sondern allein in Foren. Also was an Foren für Kommentare geliefert werden, die sind teilweise unterirdisch. Also es ist wirklich gefährlich.
Ja. Ja, aber auch das ist dann wiederum auch da ein Gegenmedieneinsatz in der Schule, sondern tatsächlich auch für Medieneinsatz.
Um zu sensibilisieren.
Genau das. Denn wir haben alle in unseren Klassen ja auch Kinder, die sagen, ich werde YouTuber oder ich mache meine Videos und verdiene mein Geld damit. Sollen sie es tun, wenn sie es schaffen? Aber das heißt auch, dass ich wirklich psychologisch das aushalte, dass dann die
sensibilisieren, aber das kann man eben nur machen, wenn man nicht ganz das Digitale aus dem Unterricht verbannt, sondern gezielt anwendet und gezielt auch darauf aufmerksam macht.
Genau.
Und das vielleicht auch lehrt. Also wie den Umgang mit digitalen Medien tatsächlich und im digitalen Verkehr, den man im Internet umgeht, wie man sich dazu verhalten hat. Das ist letztendlich auch so eine Art Knigge, den man mit einführen kann oder den man mit beibringen kann letztendlich.
Wobei das natürlich ein Wahnsinns, zumindest in der Schule.
Richtig, genau. Ja.
Also ich im Privaten kann ich nicht beurteilen, aber in der Schule würde ich da den Kollegen und Kolleginnen auf jeden Fall das.
Genau, man kann bestimmt nicht, glaube ich auch, aber man versucht ja einen gewissen Ethikansatz praktisch weiterzutragen. Und diesen Ethikansatz an die Schüler zu bringen.
Und ich glaube, dass das geht nur durch Medieneinsatz tatsächlich, durch Üben, durch Anwenden. Ich glaube auch nicht, dass es durch in einem Fach funktioniert. Das Fach Computerethik oder wie man das nennen möchte, wird da nichts bringen, sondern es ist tatsächlich die fachspezifisch lose Anwendung, sondern dass man einfach sagt, so.
Es muss fächerübergreifend sein.
Genau. Ja. Und auch die Verantwortung bei allen
ist. Richtig, und nur dadurch wird es eigentlich auch klar, dass die digitalen Medien, was auch immer es dann ist, iPad, Smartphone, Beamer oder wie auch immer, ist ja auch egal, ein Werkzeug sind.
Genau.
Weil wenn dieses Werkzeug in allen Bereichen Anwendung finden kann und bestimmten Bereichen bestimmte Anwendungen hat, dann wird der Mensch verstehen, okay, das ist ein Werkzeug, was ich da am besten dafür einsetze und dafür da, aber es ist keine Allzweckwaffe.
Da sind wir ja auch schon, haben wir ja schon mehrfach, schon vor Jahren genau das gesagt, was wir gesagt haben. Es muss immer ein Werkzeug bleiben und ich muss wissen, wann ich dieses Werkzeug einsetze. Und da ist, glaube ich, tatsächlich dann sind Fortbildungen.
Wir sind jetzt schon 2024, ne? Wir sind ja schon 2 Jahre jetzt dran.
Ja, mal mit größeren Pausen, mal mit weniger großen Pausen. Aber der dauerhafte Einsatz, frühestens 8, 9, 10 und dann auch tatsächlich immer auch nur punktuell.
Genau, ich würde dazwischen sogar weiter zurückrudern. Wir waren damals, oder ich war damals sehr pro iPad-Klassen tatsächlich. Und möglichst viel auf die iPads holen, möglichst wenig Bücher. Ich würde da ein bisschen zurückrudern, nicht vollständig. Aber wie du sagtest, erstens wäre es sinnvoll, dass die iPads tatsächlich gesteuert werden können. Mhm. Dass wir als Lehrer dort, sobald die in die Klasse reinkommen, praktisch einen geschlossenen Raum haben. Dass die
oder
nur
die
noch
Schule.
Gewisse, genau, oder die Schule, dass die nur noch gewisse Apps öffnen können, dass die nur noch in einem gewissen Bereich arbeiten können, dass der Lehrer vor denen bestimmte Apps freischalten kann, zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass die dann auch wirklich dann daran im Speziellen arbeiten und nicht einfach sagt, okay, ihr habt jetzt ein iPad, macht was damit. Mhm. Ja, weil so erfahrungsgemäß sind die Klassen, die wir eben so frei laufen lassen haben, zu stark abgelenkt worden von anderen.
Wobei frei laufen lassen nicht bedeutet, dass wir sie alleine gelassen haben.
Sondern wirklich aber ohne jetzt eine App, die praktisch alles überwachen kann, sondern wirklich, okay, ihr habt euer iPad, ihr könnt auf euer iPad drauf haben, was ihr wollt. Ist ja euer iPad und wir benutzen es dann im Unterricht so, wie wir es brauchen.
Genau.
Ja, also das schon. Aber auf der anderen Seite waren die dann, sobald die in die Pause gegangen sind, waren die auf ihren iPads in ihren eigenen Programmen unterwegs zum Beispiel. Ja, und das ist so ein großes Ablenkungspotenzial und gleichzeitig, wie du sagtest, so ein großer Umschwung dann von dem, was ich gerade gemacht habe, wieder in den Unterrichtsbereich zu wechseln, dass ich glaube, dass die wenig davon profitiert haben, eine iPad-Klasse so zu sein, wie wir es damals umgesetzt haben.
Und ich glaube sogar,
deswegen wir es ja auch langsam nach und nach anpassen werden.
Ja, und ich glaube sogar, was ich da noch unterstreichen möchte, ist, je älter die Kinder werden, desto eher merken sie das selber. Ich glaube, dass es ein 5-6-Klässler oder sogar noch schlimmer 5-6-Jähriger oder Jährige, die können das gar nicht wahrnehmen. Da implizieren wir, dass es junge Erwachsene sind. Es sind Kinder und Kinder heißt auch, dass sie Bewegung brauchen, dass sie Entscheidungen abgenommen werden.
Genau, richtig.
Bekommen. Ja. Das heißt, dass man auch Verantwortung für die Kinder übernimmt. Mhm. Und gerade in den Medien, beziehungsweise in der Nutzung, ist diese Verantwortung extrem wichtig. Warum müssen die Kinder nachts die Mobiltelefone im Schlafzimmer haben?
Ja. Gibt es bei uns zum Beispiel ja nicht. Haben wir ja schon vor 3-4 Folgen.
Ja, richtig. Du hast die Brücke gebaut. Ich muss jetzt da kurz drüber, gehe dann auch wieder zurück.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass gerade in den Ausbildungsbereichen der speziell auch von Lehrämtern es viel, viel wichtiger wäre, wenn die Unis Lehrer, aktive Lehrer wirklich stundenweise mal reinholen, die dann ihre Erfahrungen und ihre Ansätze postulieren können. Und nicht, damit ist nicht gemeint, die Elite-Schule, die seit 1993 dies und jenes macht, sondern tatsächlich ganz normale Schulen. Und umgekehrt genauso, dass die Uniprofessorinnen und Professoren tatsächlich auch an Schulen kommen und sich das wirklich mal angucken oder vielleicht sogar auch mal sich trauen, Unterricht dort zu geben. Aber und wir haben ja auch diese Ansätze. Wir haben, das ist im Informatikbereich Studenten, die für unsere Schule Software programmiert haben und die dann gucken, ob oder
wie gut oder schlecht. In 2 Kooperationen jetzt hatten wir das.
Ja, genau.
Genau, wo sie so ein bisschen gucken, naja, wir benutzen mal die Schule, um zu gucken, ob unsere Systeme auch funktionieren, die wir da anwenden. Genau. Aber leider noch viel zu wenig in die Richtung. Ne? Und dann, um wieder zurückzukommen. Auch nochmal kurz aus Schweden. Ich wäre, glaube ich, dagegen, ein komplettes Verbot auszusprechen, weil auch das, was du sagtest, so ab der 8. Klasse sollte man, ich glaube, in meiner Klasse, die eine sehr, sehr starke Klasse ist.
Das stimmt.
Kann ich jetzt schon punktuell mit diesen Geräten arbeiten und sie würden sich nicht ablenken lassen durch andere Dinge. Aus dem Grund, weil erstens die Elternhäuser strenge Elternhäuser sind oder relativ strenge Elternhäuser. Das heißt, die sind schon sehr stark dahinter. Und zweitens, ich in den 2 Jahren, die jetzt hier sind, so eine hohe Motivation zum Lernen
festgestellt
habe, dass da durch diese zusätzliche Motivation, ein digitales Gerät mit reinzubringen, nur noch mehr Motivation entsteht, mehr Wissen zu generieren.
Ganz deiner Klasse und der ist da, ich kenne ja deine Klasse auch,
ja, genau.
Ist ein ganz großer, aber du hast es auch selber erfasst in einem Punkt, du hast gesagt, punktuell.
Ja, genau.
Und das ist ja dann da auch der Unterschied zu dem schwedischen System gewesen.
Genau.
Das ist nicht punktuell, sondern es war einfach der Standard.
Aber jetzt komplett
abzuschließen, meine ich, das würde ich, glaube ich, nicht machen.
Auf keinen Fall.
Also die wollen ja, wie gesagt, das komplett verbieten und dann geht's vielleicht auch. Auf der anderen Seite sagen die für Grundschulen.
Ja, aber auch für Grundschulen.
Genau. Wir haben auch in der Grundschule schon und auch unsere älteste Tochter hat da auch schon den PC-Führerschein gemacht, ja, und so weiter.
Genau.
Warum nicht? Also ich meine, das
die ist Kinder doch, sind doch mit den Geräten unterwegs, sie sind konfrontiert
genau, damit. Die sind durch die Eltern oder wie auch immer sowieso damit konfrontiert.
Das ist eines der miesesten Beispiele, was ich jemals erlebt habe.
Das ist ja meistens das, was Negatives, was hängen bleibt, ist tatsächlich im Urlaub. Im Restaurant saßen wir und die ganzen Kinder wurden digital stillgehalten, weil man einfach auf dem Esstisch im Restaurant das iPad oder das Tablet oder das Telefon abgespielt und dann lief da irgendein...
Nicht nur da. Guck dir das, fahr mal mit den Straßenbahnen.
Ja.
Das sind 2-Jährige, die können das Gerät nicht mehr halten. Die fangen an zu weinen und die kriegen das dahin gehalten.
Ja.
Ja,
genau das.
Die werden komplett, wie du sagtest, abhängig gemacht. Die werden abhängig gemacht und die werden stumm gehalten. Das ist ein reines, ich brauche mich nicht mehr um dich zu kümmern, ich halte dich stumm. Und andererseits, und sie sehen auch noch bei den Eltern, die auch während sie mit ihren Kindern reden, das Handy in der Hand haben. Das heißt, was erwecke ich da für einen Eindruck? Bist du mir wichtig? Nö.
Weil Handy ist gerade wichtiger.
Das Handy ist gerade wichtig, aber ich musste auch noch mal reingucken. Also wird das Kind, wenn es größer wird, das irgendwann auch haben wollen, weil es ja anscheinend so wichtig ist, dieses Gerät, dass ich ja nicht mal mit meinem eigenen Kind mich mehr auch richtig kommunizieren kann.
Genau das.
Ja, und dagegen kommen wir nicht an.
Und ich glaube auch, dass es nicht die Aufgabe der Schule sein kann, solche Abhängigkeiten und ich wirklich zu behandeln. Das kann Schule nicht, weil wir sind ab einem gewissen Grad, dafür gibt es Experten.
Genau.
Und das sind wir nicht.
Ja.
Wir sind Experten auf anderen Feldern.
Richtig. Und deswegen Fazit, ganz starke Verbannung.
Macht keinen Sinn.
Ergibt keinen Sinn. Punktuell, absolut.
Und punktueller Einsatz im Gegenzug dann genauso. Und zwar dann auch altersabhängig. So heißen jahrgangsabhängig.
Genau, jahrgangsabhängig und mit einem Mehrwert dahinter.
Ja, das ist, den kann man es gar nicht unterstreichen.
Genau, nicht nur anwenden, damit ich es angewendet habe, sondern wirklich vorher sich überlegen, welchen Mehrwert hat man. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Ja, und dann in dem Zusammenhang halt auch den technischen Umgang haben. So heißen, Bring Me On Device ist alles sehr schön, aber wenn ich keinen Zugriff auf die Geräte habe, kann ich dann auch gleichzeitig bestimmte Ablenkungspotenziale niemals unterdrücken.
Richtig.
Und egal, wie ich das als Lehrperson hinkriege, es wird nicht funktionieren, dass ich die letzten Ablenkungen eliminiere.
Genau, und so eine Ablenkung bedeutet nicht nur kurz, sondern eine Ablenkung ist meistens gehirnpsychologisch gesehen, gehirnforschungstechnisch eben doch länger.
Genau das.
Ja.
Aber ganz wichtig, und das ist der letzte Satz, den ich dazu sagen will, ich bin nicht gegen die Digitalisierung und ich bin nicht für die Verbannung und ich halte auch nichts davon von den Leuten, die dieses fordern.
Ja. Und gleichzeitig sind wir auch nicht für komplette Digitalisierung.
Genau.
Ja. So, dann hoffen wir, dass wir so eine ganz gute Kurve noch gekriegt haben. Wieder einfach über alles gesprochen und doch mehr über andere Dinge, als wir eigentlich wollten. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht und ihr hattet Freude beim Vorbeihören. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.
Genau, dann viel Spaß. Bis dann.
Macht's gut, ciao.